Ja, schönen guten Morgen, Alexandra Meisnitzer, am Wochenende des Weltcup-Auftakts in Sölden.
Schönen guten Morgen.
Wir denken am Beginn einmal gleich zurück, nicht an das gestrige Rennen, aber wir denken zurück an Sölden und wie das alles begann. Ich habe nachgeschaut, 20 Jahre ist es ja, dass Sölden wirklich fixer Bestandteil für Damen und Herren ist im alpinen Skiweltcup, dass es dort losgeht. Und 1998 war die fast große Stunde der Alexandra Meisnitzer. Du bist damals Zweite geworden. Wie sehr hat sich das verändert? Sölden, der Berg, Sölden, auch die Stimmung dort. Heuer müssen wir ausklammern, aber sonst.
Es war natürlich schon großartig. Es ist eines der Rennen, an denen ich mich sehr gut erinnern kann, weil es ja besonders ist, speziell vor heimischem Publikum und der Gletscherrennen. Und der Hang hat sich sehr verändert. Damals haben wir noch mehr Übergänge gehabt, da war noch Weg drinnen. Jetzt hat sich der Gletscher etwas zurückgezogen, sprich es ist eigentlich nur mehr steil. Also das Gelände war damals, würde ich sagen, fast schöner, ein bisschen actionreicher. Und es ist nicht, ja, eben nicht ganz so steil, aber dafür eben geprägt von vielen Wellen. Und also es war schon, ja, für mich besonders und die Stimmung in Sölden ist immer grandios. Also gut, wir wollen gar nicht zu viel über diese Themen jetzt sprechen mit Corona, dass es dieses Mal anders ist. Aber sonst, es sind immer unglaublich viele Leute und vor allem die ganzen Fanclubs. Es gibt eine eigene Fanclub-Parade, wo auch meiner dann immer teilgenommen hat. Die werden dann auch prämiert und es ist wirklich normalerweise die Hölle los. Und ja, und in dieser Saison ist halt alles ein bisschen anders. Aber trotzdem geht es darum, dass man gleich am Anfang ein gutes Resultat einfährt, damit man dann in Ruhe weitermachen kann. Also so gesehen bringt es für einen Athleten oder für eine Athletin schon sehr viel, wenn man gleich mal gut in die Saison startet, weil es beruhigt, weil es Sicherheit gibt.
Wir haben beide die Anfänge da oben in Sölden am Rettenbachferne mitbekommen. Ich als Reporter, du, wie gesagt, als Rennläuferin. Das verbindet uns auch, dass wir wirklich gemeinsam viele, viele Jahre sozusagen verbracht haben, du auf der einen, ich auf der anderen Seite. Aber was bedeutet auch Sölden für die Athletin, dieser Auftakt nach einer langen Trainingsphase, wo man nur ungefähr weiß, wo man steht, ist die Anspannung da größer als bei den restlichen Weltcuprennen?
Ich denke schon. Also ich habe es bei mir früher natürlich, ja, ich hab's spürbar gemerkt natürlich, weil ich immer sehr nervös war vom ersten Rennen, kann es aber auch jetzt beobachten. Also wenn ich die Athletinnen anschaue, ist es manchmal ein bisschen ein unruhiges Rennen, weil keiner so wirklich weiß, wo er steht. Und immer wenn man so dann zuhört bei den Interviews und es kommt so, naja, das erste Rennen ist ja nicht das Allerwichtigste, man redet sich das Ganze schon schön, das stimmt schon, aber schlussendlich geht es schon darum, dass man eben gleich beim ersten Rennen zumindest einen Anhaltspunkt hat. Und wenn ich merke, ich bin nicht allzu weit weg oder bin sogar vorn, dann weiß man, man hat vom Material her richtig getestet, man ist in Form und es geht in die richtige Richtung. Wenn man in Sölden schon mal 2-3 Sekunden Rückstand hat, dann weiß man, man hat einiges zu tun, wenn es dann richtig losgeht mit speziell im Dezember rein. Also da war es schon gut, wenn man einigermaßen dabei ist. Also ich habe das immer als sehr wichtiges Rennen empfunden, nicht nur als Standardbestimmung, sondern schon auch, dass man da gleich schaut, ja, wo liegt man und dass es passt. Und das merkt man bei vielen anderen Rennen. Also die Nervosität, die Aufregung ist schon spürbar. Bei ganz, ganz vielen, bei der Besichtigung, ist immer so, merkt man immer, wenn es ganz ruhig wird. Gell? Wenn die Athletinnen kaum miteinander reden, dann merkt man, okay, jetzt geht's um was. Es ist das erste Mal wieder so weit, dass es zählt. Und ganz besonders, aber es macht es auch aus. So soll es auch sein. Es ist ja immerhin der Weltcup und kein Kindergeburtstag.
Du bist immer noch dabei, 47 Jahre jung, dürfen wir sagen, kann jeder nachschauen. Wie bereitest du dich denn auf so eine Weltcup-Saison vor? Ist bei dir auch noch das Kribbeln da, auch wenn du nur jetzt auf der anderen Seite unter Anführungszeichen stehst?
Ja, schon. Es ist auch für mich immer wieder ganz besonders. Natürlich, es geht einerseits um die Kamerafahrten. Gell? Also da muss ich schon trainieren und es schaut oft ein bisschen leichter aus, wie es ist. Und ich muss gestehen, ich bin nervös davor. Immer so, auf der doch meist sehr eisig präparierten Piste gut runterkommen und vor allem der Steilhang, der ist ja wirklich lang. Es geht knapp 20 Tore auf steilstem Gelände runter und da weiß ich, wenn ich daneben nur rede, soll ich jetzt nicht zu spät werden mit dem Schwung, weil sonst geht sich das irgendwann einmal nicht mehr aus. Also da ist schon ein bisschen eine Taktik dann auch mit dabei. Aber es ist schon so ein Rennen, wo ich mich einerseits unglaublich freue drauf. Ich merke dann immer, dass ich schlecht schlafe davor. Das ist immer so, wenn was wichtig ist für mich, dann tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Schlafen. Also es ist jetzt noch so, obwohl es bei mir jetzt nicht mehr ums Gewinnen geht, aber natürlich möchte ich auch Leistung bringen. Ich möchte auch schauen, dass die Leute schon das Gefühl gibt, oder dass sie sich besser reinfühlen können in das, was eine Athletin da aber miterleben darf, dass sie die Emotion besser rüberbringt, dass sie eben genau das vermitteln kann, was eine Rennläuferin in der Situation verspürt. Und ja, da hoffe ich natürlich schon immer, dass das beim ersten Rennen schon einigermaßen gut klappt.
Würdest du jetzt den Vergleich aufnehmen mit den aktuellen Weltcupläuferinnen ohne Kamera?
Nein.
Wie weit wärst du zurück auf einem Lauf rund eine Minute? Wie muss man sich das vorstellen? Was verändert sich da im Laufe der Jahre?
Im Laufe der Jahre verändert sich schon viel. Ist natürlich schon so, in der ersten, zweiten Saison, nachdem man die Karriere beendet, fährt man natürlich noch besser. Also da muss ja, ich glaube, das darf ich auch so sagen, das wird ja jeder nachvollziehen können. Ich bin körperlich topfit und ich bereite mich auch gut vor, aber die trainieren also wirklich das ganze Jahr über auf höchstem Niveau. Und bei mir hat sich das natürlich reduziert, ich mache ja andere Dinge, ich bin ja keine Leistungssportlerin mehr. Und von Jahr zu Jahr wird das natürlich nicht leichter. Ich bin nach wie vor, würde ich sagen, eine sehr gute Skifahrerin. Aber dass ich da jetzt auch noch annähernd mithalten könnte, also die Illusion mache ich mir nicht. Brauche ich aber auch nicht. Mir ist es wichtig, man muss den Eindruck kriegen bei der Kamerafahrt, wie es wirklich dahin geht. Weil manchmal schaut das so leicht aus. Also im Fernsehen habe ich oft so das Gefühl, wenn ich Rennen anschaue, das schaut weder steil aus, noch eisig, noch ist es schnell. Aber ich glaube, durch die Kamerafahrt, wenn man genau schaut, dann merkt man schon, mit welchem Speed wir unterwegs sind. Und ich sage, in den Speed-Disziplinen nur über 100 km/h oder 110, 120 vor Jahr. Also das bringe ich schon zusammen. Aber dann im Riesenslalom, es wird schon einige Sekunden fallen. Auch weil ich würde fahren mit der Vollmontur. Aber rennmäßig würde ich auch gar nicht mehr fahren wollen. Und ich könnte auch das Material, das zum Beispiel, jetzt ich bin auf Atomic, Michaela Schifrin fährt, das kann auch den Ski nicht mehr fahren. Das braucht so unglaublich viel Kraft. Und jeder, der glaubt, er kann das, der muss das einmal probieren. Da ist ganz, ganz viel Arbeit und Kraft und Power dahinter. Also das soll man auf keinen Fall unterschätzen. Und es wäre nicht wertschätzend den Damen gegenüber, wenn ich jetzt sagen würde, na ja, so halbwegs konnte ich schon noch mitfahren.
Alexandra Meisnitz ist heute mein Gast, der Weltcup-Auftakt in Sölden an diesem Wochenende. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen vorauszublicken auf diesen besonderen Weltcup, auf diese besondere Saison. Wenn man sich den Kalender anschaut, Alexandra, dann ist es eigentlich fast ein Europacup. Die Rennen, zumindest jetzt geplant, aufgrund der Corona-Bestimmungen und Einschränkungen, finden fast nur in Europa statt. Reduziert das die Wertigkeit des Weltcups? Oder ist das, wie das der FIS-Rennchef Waldner gesagt hat, eine Notlösung, um sozusagen zu überleben für diesen Sport?
Also ich würde sagen, die sportliche Leistung ist dieselbe. Gut, es ist ein Europacup, was die Destinationen anbelangt. Mhm. Also die fahren ja alle Nationen mit. Also es ist schon ein Weltcup. Nur wir werden uns natürlich, was das Reisen anbelangt, eher eingeschränkt verhalten. Und das ist ja absolut okay. Ich finde aufgrund dieser Situation schon mal großartig, dass wir überhaupt fahren. Dass es jetzt losgeht. Und er hat es auch gesagt, Markus Waldner hat auch gesagt, es geht darum, dass wir über die Saison die Rennen zusammenbringen. Dass wir fahren, dass wir präsent sind. Kein Verband, gut, bei den Athleten ist es eins, aber auch die Verbände, die müssen präsent sein. Präsent sein, was das Fernsehen anbelangt. Da geht es um Sponsoren, da geht es um Verträge. Und wenn man die nicht einhalten kann, dann fehlt natürlich halt auch das Geld für die kommende Saison, für die Vorbereitungen. Man darf nicht vergessen, was da dahinter ist. Es ist ein unglaublich komplexer, riesengroßer Apparat, wo eben die Trainings finanziert werden müssen, die Trainer. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir fahren. Und dass das natürlich jetzt sehr eingeschränkt möglich ist, gut, schade. Aber jeder wird es verstehen. Ich glaube, die Zuschauer sind happy, dass es TV-Übertragungen gibt. Aber ich finde, ich mache das sehr gut. Wir sind wieder bei jedem Rennen, das gefahren wird, live dabei. Das ist auch alles andere selbstverständlich. Das machen andere Fernsehstationen nicht. Und ich glaube, deswegen ist es, auch, ja, ist es wichtig, dass wir den Wind wieder ins Wohnzimmer bringen. Es geht wunderbar zu fahren. Wir haben Schnee. Und ich glaube, vielleicht kommen wir durch das auch die Leute ein bisschen den Respekt oder die Angst vor, was das Corona-Thema anbelangt, nehmen. Also ich habe schon so das Gefühl, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich war jetzt schon einige Mal Skifahren, was das Gondelfahren anbelangt, es läuft so zivilisiert ab. Das funktioniert wunderbar mit der Maske. Das ist gar nicht so dramatisch. Man hat einen Schal, gut, ich habe den normalerweise immer, weil mir immer kalt ist. Aber es ist jetzt gar nicht so dramatisch. Und ich glaube, darum wird es gehen. Es wird anders, aber es kann trotzdem gut sein. Und das Ziel ist natürlich, so viele Rennen wie möglich zu fahren. Und ob die jetzt dieses Jahr nur in Europa stattfinden, wird Nebensache sein. Hauptsache, es geht dann wieder normal weiter.
Ja, du hast die Zuschauer angesprochen, die werden bei den meisten Rennen fehlen. Es wird in den meisten Destinationen das Zuschauerkontingent auf null heruntergeschraubt oder zurückgedreht. In Österreich, in Salzburg wissen wir auch Flachau plant einmal ohne Zuschauer. Mhm. Was macht das für den Athleten, für den Unterschied, wenn die großartige Stimmung, sage ich jetzt ganz bewusst, die in Österreich bei den Rennen herrscht, weg ist? Ist es dann immer so wie in Lake Louise oder wie bei den Amerika-Rennen?
Ich habe jetzt eben ein paar genau deswegen deswegen gefragt, weil man immer wieder hört bei Interviews, na ja, man braucht's, um motiviert zu sein, aber das sind alles Profis. Man braucht nicht unbedingt das Publikum, um die Höchstleistung abzurufen. Mhm. Das ist aber auch jetzt ja ein Job. Ich glaube, dass es darum geht, dass eben die Rennen gefahren werden und die sind super happy, dass es losgeht. Jeder ist dankbar, dass Rennen passieren und nimmt es natürlich, ja, natürlich ist es schade. Klar, Flachau, wenn du an die Stimmung denkst, das ist genial, das sind die besten Rennen im Jahr. Das macht einen Riesenspaß, dort mit dabei zu sein, ob man jetzt Athlet ist, Zuschauer oder Medienbereich. Trotzdem, das Rennen selber oder der Wettkampf, wenn er so stattfindet, die Athleten haben da überhaupt kein Problem damit, sondern, wie schon angesprochen, die schätzen an jeden Veranstalter, der das so macht, weil da ist ein Riesenaufwand dahinter und der Veranstalter hat natürlich schon Einbußen, wenn er keine Zuschauer da hat, aber trotzdem versuchen wir auch mit dem Fernsehen das Ganze so gut wie möglich zu präsentieren und Österreich, es ist schon klasse, das war ja bei der Formel 1 auch so, da war Spielberg, das erste Formel 1 Rennen hat Österreich ausgetragen und jetzt im Skiweltcup sind wieder wir die Ersten und wenn das gut klappt und davon gehe ich aus, dass man nach diesem Wochenende großartige Erfahrungen mitbringt, dann können andere wieder dran anknüpfen und somit geht es bei uns los und ich glaube, das ist schon, ja, das passt schon, dass wir das machen.
Vielleicht jetzt vor den Nachrichten noch ein Satz zu den sportlichen Aussichten. Hast du schon neue Namen entdeckt, mit denen wir rechnen können in den nächsten Wochen und Monaten, vor allem aus dem österreichischen Team?
Gut, neue Namen, wir haben schon, ich finde auch im österreichischen Team, wir haben schon ein Team, wo ja, das habe ich aber letztes Jahr schon festgestellt, wo viele neue Namen auftauchen. Das betrifft jetzt gar nicht so stark den Riesenslalom, sondern auch in mehreren Disziplinen. Ich werde natürlich sehr häufig gefragt, wo sind die Stars von morgen? Dann sage ich, wir haben vielleicht die Dichte von früher nicht mehr ganz so stark. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, dass wir in allen Disziplinen wieder gute Athletinnen aus dem Nachwuchsbereich kriegen und die eine oder andere hat da schon mal ganz positiv aufgezeigt und wenn ich so zurückdenke an Merzinger zum Beispiel, kein Mensch hätte sich das gedacht, ja, in so Parallelslalom und sie fährt auf Platz 3 und das Schöne ist, dass immer wieder Topleistungen von jungen Athleten, andere junge Athletinnen anspornen und sagen, schau, das funktioniert. Es kochen alle nur mit Wasser und irgendwann haben auch die Großen, ob das jetzt Schifrin oder Brignone oder wie immer, angefangen und sind mitgefahren und haben vielleicht das erste Rennen oder sicher sogar das erste Rennen noch nicht gewonnen. Aber dann kann es dahin gehen und da müssen vielleicht wir ein bisschen geduldiger sein, dass wir nicht gleich 10 auf einmal haben, aber die eine oder andere taucht schon auf und das stimmt mir schon mal sehr zuversichtlich.
Der Skisport ist an diesem Wochenende das Thema. Der Skisport ist auch unser Thema. Alexandra Meisnitzer ist zu Gast im Radio Salzburg Café. Noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon gesprochen, Alexandra, über Sölden, über die Läuferinnen und Läufer, die vielleicht ins Rampenlicht fahren können, über Rennen ohne Zuschauer, über einen neuen Weltcup-Kalender. Aber wenn wir auch zurückblicken auf den Sommer, fast schon vergessen, im Frühjahr Anna Veit, die Olympiasiegerin aus Salzburg, aus Adnet, hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Vor wenigen Wochen war es dann Viktoria Rebensburg, die deutsche Olympiasiegerin. Wie sehr, Alexandra, verstehst du die beiden, dass sie einen Strich unter ihre Karrieren gemacht haben?
Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und beide haben ein ähnliches Thema. Körperlich nicht zu 100%ig fit. Und jeder weiß, wie wichtig es ist, dass man speziell in der Vorbereitung ein gutes Pensum absolvieren kann. Wenn man nur mehr die Hälfte trainieren kann von davor, man ist erfolgreich, man ist mal die Weltranglisten Erste und man weiß genau, was es braucht dazu. Das spüren wir ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass das schwer wird, weil man eben nur mehr wenig trainieren kann, weil man merkt, okay, ich würde gern und es wird auch technisch reichen, es wird von der Klasse her reichen, aber es geht sich am Ende des Tages nicht mehr aus, dann versteht es vollkommen, weil sie eben einen sehr hohen Anspruch haben. Beide wollen nicht Siebter werden, das ist ganz klar. Das ist ein Siebter, so tolle Platzierung, aber beide haben den Anspruch, Rennen zu gewinnen. Und das geht eben, wenn man körperlich nicht ganz fit ist und eben in der Vorbereitung wieder so zurückstecken muss, wird es von Jahr zu Jahr schwieriger. Und deshalb habe ich es sehr gut verstanden. Vor allem, das sind Weltklasse-Athletinnen und man will dann auch nicht warten, bis gar nichts mehr geht. Nicht, weil man es nicht kann, sondern weil es gesundheitlich einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, jeder, der da jetzt zuhört, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man entweder Knieschmerzen hat, Rückenschmerzen hat. Man ist halt nicht so befreit. Man kann nicht drauf losfahren. Wir haben immerhin doch Strecken, eben die vereist sind, die hart sind. Und wenn man da den Druck am Ski nicht mehr zu 100% hinbringt, wenn man, ja, immer, das Unterbewusstsein ist ja auch so, dass man dann einfach anfängt, ein bisschen zurückzuschalten. Und wenn man nicht mehr bereit ist, da das volle Risiko einzugehen, dann wird es schwierig, um Rennen zu gewinnen. Und deshalb finde ich, dass sie beide eine sehr gute Entscheidung getroffen haben, weil es eben auch nach dem Skifahren Gott sei Dank schon was anderes an gibt.
Aber hat es dich überrascht? Sowohl der Rücktritt von Anna Veit als auch der Rücktritt von Viktoria Rebensburg?
Bei der Anna weniger. Also ich habe sie schon gefragt, irgendwo doch in der Sekunde, wo wir telefoniert haben, sie gesagt, du Meise, ich will aufhören. Habe ich schon hinterfragt, aber einfach auch deswegen, weil ich es so schade finde, weil ich sie als Person sehr schätze. Das sind große Persönlichkeiten mit einer riesen Geschichte im Hintergrund und ich habe das mitverfolgt bei der Anna, was sie mitgemacht hat. Das ist ja unglaublich, dass sie überhaupt noch vorne ist, nach ihrer ganz schweren Verletzung. Das war keine herkömmliche Knieverletzung. Und das habe ich mir sehr stark gefunden und sie wird halt als Persönlichkeit fehlen, genauso wie Vicky Rebensburg. Bei der Vicky hat es mich schon überrascht, dass die Vicky die Entscheidung im Herbst, ihr Trainer hat mir eigentlich die Nachricht geschrieben, Jürgen Kraller, weil der war früher bei uns einmal Trainer. Da hat es mich ein bisschen mehr überrascht, aber habe das auch mitverfolgt in den letzten Jahren, die war auch, wenn's trainieren hat können. Das ist jetzt genau der Punkt. Wir haben so viele, ja, die was aus einer Verletzung zurückkommen. Wenn man es schafft, dass man wieder voll trainieren kann, wenn man wieder voll belastbar ist und wenn man das auch mental wieder hinkriegt, dass man riskiert, dann ist alles möglich. Schwierig wird es nur, wenn sie das über einen ganz langen Zeitraum hinzieht und man nie wirklich beschwerdefrei ist. Sobald man ja das Gefühl hat, oder wenn man das noch gespürt hat, oder man muss immer wieder schauen, schwillt mein Knie jetzt wieder an, also ist es geschwollen oder geht es einigermaßen und das wird dann psychisch unglaublich belastend und deshalb auch die Entscheidung. Also nachvollziehbar, bei der Vicky mehr Überraschung als bei der Anna. Aber es fehlen halt natürlich schon. Es sind einige Größen jetzt weg. Nach Linz waren im letzten Jahr schon, dann Tina Weirater hat aufgehört. Sehr klingende Namen, aber umso spannender, wenn dann wieder junge Athletinnen wie zum Beispiel Alice Robinson mit ihrer 19, glaube ich, ist jetzt nachgekommen. Ja. Es öffnet natürlich dann auch wieder die Tore für ganz neue Namen und die werden das sicher dann auch für sich selber nutzen können.
Glaubst du, dass vielleicht auch diese Corona-bedingte Spezialsituation einen Einfluss gehabt hat auf die Entscheidungen der Rennläuferinnen? Der Trainingsbetrieb war praktisch lahmgelegt, der Weltcup hat früher aufgehört. Da ist es vielleicht leichter, eine persönliche Zäsur auch zu machen und zu sagen, jetzt ist genug. Ist das noch das Tüpfelchen auf dem I war?
Ja, die Anna hat aber, das glaube ich, eh mal gesagt in einem Interview, dass das überhaupt keinen Einfluss genommen hat auf ihre Entscheidung. Und bei der Vicky auch nicht. Die Vicky hat auch gesagt, es war die schwierigste Entscheidung, die sie treffen hat müssen bisher. Und also war, merkt man schon, da werden ganz, das entscheidet man ja nicht von heute auf morgen bei einer Tasse Tee, sondern das ist ein ganz langer Prozess. Da redet man mit Leuten, mit den Trainern, mit dem ganzen Umfeld. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Entscheidung Corona geschuldet ist, sondern vielmehr, dass die von innen rauskommt. Das ist ein Gefühl, was es von mir noch ist, ist ein Gefühl, wo man weiß, jetzt ist irgendwas passiert, wo ich nicht mehr alles geben kann. Und das ist dann Gott sei Dank gesagt, irgendwo muss man ja dann auch froh sein, weil sonst müsste man sein Leben lang Skifahren und irgendwo wissen wir ja, wird man ja auch nicht mehr schneller. Also das ist schon, ich finde dann auch ein Umbruch statt und ja, und immer haben wir aber bei keiner der Athletinnen Sorgen, weil das sind alles sehr intelligente junge Damen, wo noch ganz, ganz viel kommen kann.
Wir haben gesprochen über die Rücktritte, sehr prominente Rücktritte der letzten Wochen und Monate und es gibt eigentlich keine, die besser darüber reden kann, über Verletzungen, was danach passiert mit einer Rennläuferin als Alexandra Meisnitzer. Du hast das selbst durchgemacht, aber du hast damals weitergemacht. Es war 99 dein Jahr, das vielleicht alles in deinem Leben oder vieles in deinem Leben verändert hat. Du hast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und dann im Saisonstart im Herbst, im Dezember beim ersten Rennen dich sozusagen ins Out befördert mit der schweren Knieverletzung. Warum hast du damals weitergemacht?
Weil es meine ganz große Leidenschaft war. Zu dem Zeitpunkt wäre es für mich unglaublich schwer gewesen, dies zu akzeptieren, dass es nicht mehr geht. Und was mir natürlich schon sehr zu schaffen gemacht hat, war, dass das nichts mehr war wie davor. Also die Leichtigkeit, die war weg. Und das war, ja, gerade zu dem Zeitpunkt, wo man alles in Grund und Boden fährt, wo man merkt, jetzt ist man endlich dort,
Weltranglistenerste, genau. Weltmeisterin, das muss man sich ja noch mal.
Und ein paar Monate später ist wieder alles anders, weil man im Netz liegt. Gell? Und genau, das war dann irgendwie gar nicht mehr so lustig, eine Zeit lang. Vor allem, weil ich das Problem gehabt habe, dass das Knie oder die Entnahmestelle für das Kreuzband, die Patellasehne, ist einfach nicht mehr geheilt. Ja. Und dann stehst du. Und dann passiert genau das, wovon ich davor gesprochen habe. Man trainiert nur mehr, das war ein Drittel. Und jetzt mal dann fahren wir halt die Saison. Nach der Saison gibt die nächste Arthroskopie und dann hat man wieder Verletzungspause. Man hat wirklich zum Schauen, dass man immer irgendwo hinten nachkommt. Man macht unglaublich viel mit der Technik, mit der Klasse, die man sich angeeignet hat. Weil wenn man eben mal Weltranglistenerster war, dann ist ja das da. Das geht ja nicht weg. Mhm. Aber man braucht natürlich auch die Kraft, um das Ganze umzusetzen. Und wenn man weniger trainieren kann, heißt das auch, man hat irgendwo die konditionellen Voraussetzungen nicht so wie jemand anderer oder in der Zeit, wo man das alles machen hat können. Und das war für mich unglaublich frustrierend. Also da nicht in einer Depression zu schlittern zwischendurch, das hat mich teilweise fast ein bisschen zermürbt. Mhm. Und das ist von außen oft gekommen, so, naja, warum ich manchmal so grantig bin, gell? Aber es ist, wenn es nicht, ja, mir ist halt einfach in der Zeit dann schwer gefallen, da die Lockerheit zu bewahren. War dann unglaublich dankbar, dass ich noch Medaillen machen habe können oder ein Rennen gewonnen habe. Aber wie gesagt, es war nicht mehr ganz so gut wie davor. Aber trotzdem, in Summe, hat es sich ausgezahlt, dass ich weiterfahre. Ich wäre noch gar nicht fertig gewesen. Mit fertig meine ich, hätte noch nicht abgeschlossen gehabt damit. Bin dann relativ lang gefahren. Aber ich glaube, die Situation, wie es mir so schlecht gegangen ist, die hat mir unglaublich geholfen für das nachher, wie ich aufgehört habe. Für mich war das Aufhören dann ein leichtes. Mhm. Weil ich eben die Situation schon mal gehabt habe, dass irgendwo ich das Gefühl gehabt habe, der Skisport bricht gerade weg. War dann Gott sei Dank nicht so. Ich habe das noch weitermachen können. Und ja, und jetzt geht's mir gesundheitlich viel besser wie früher. Und ja, bin wirklich froh, dass ich das so machen habe können. Wobei, ein paar Mal denke ich mir schon, was war gewesen, gell? Wenn wir da fit gewesen wären, in der Art und Weise weiter trainieren hätte können. Aber im Grunde muss man sehr dankbar sein, wir haben doch ein bisschen was erreichen dürfen.
Du wächst natürlich auch meine persönlichen Erinnerungen an unsere Interviews, Fernsehdrehs. Und ich erinnere mich an eine Begegnung in Bad Vigaun, als du in der Reha dort warst und wirklich am Boden zerstört warst. Und das führt mich irgendwie zu der Frage, rückblickend auf die Karriere, was bleibt denn stärker in Erinnerung? Diese tragischen Momente, die man durchleben muss, wo man ganz weit unten ist, oder die strahlenden Momente, wo man die Goldmedaille bekommt, wo man die große Kristallkugel bekommt? Was ist jetzt mit 47 noch stärker da?
Na, ganz klar die Erfolge, die schönen Zeiten. Das ist ja die Schöne, ich glaube, das werden ja alle Leute sagen, man merkt sie, das Gute merkt man sie. Ja. Und klar, das war damals nicht leicht, aber es war ja kein Weltuntergang. Für mich persönlich vielleicht schon, aber im Grunde hat sich das ganz normal weitergedreht. Aber es sind natürlich schon die großen Erfolge, die in Erinnerung bleiben, mit denen wir ja noch ganz stark identifiziert. Viele wissen ja gar nicht, dass ich mal verletzt war. Und ich meine, na schau, das ist gar nicht so umgekommen. Aber was natürlich schon wichtig war dann eben, sie wieder neu aufstehen, dass man sagt, so, und das war der Skisport, ich habe alles miterleben dürfen, Höhen, Tiefen, in allen Facetten und Formen, und jetzt geht es mit was anderem weiter. Und das war auch der Grund, warum ich damals bei Dancing Stars mitgemacht habe, weil manche von mir den Eindruck gehabt haben, unglaublich ehrgeizig, verbissen und gar nicht so sympathisch. Und dann, weil, ja, das stimmt schon.
Das galt zu widerlegen.
Aber ich glaube, den Ehrgeiz, den braucht es ja. Sonst hätte ich eh nichts gewonnen. Ich glaube, wenn man den Willen nicht hat, und ich wollte halt auch Erste werden. Ich wollte nicht Zweiter oder Dritter sein. Und ich glaube, dass das auch der Unterschied ist. Im Sport, manche, die sind super happy mit 5., 6. Plätzen, aber die werden auch nie langfristig ganz weit vorne sein. Also wichtig ist es schon, dass man als Ziel hat, man möchte bei Olympischen Spielen eine Medaille machen und nicht, dass ich einfach nur hinfahre. Das Dabeisein ist alles, ist sicher ein netter Slogan, aber für mich oder ich glaube im Skisport bei uns, wo Österreicher Skination ist, geht schon ein bisschen darum, dass man was gewinnt auch. Aber dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich bei Dancing das mit, weil privat bin ich eigentlich eine nette. Ich erzähle das, die leider auch mal mitkriegen, dass ich gar nicht so kompliziert bin. Und da habe ich mich dann noch zeigen können, weil Tanzen, klar, ein bisschen einen Ehrgeiz entwickelst, aber das ist ja nicht was, wo ich glaubt habe, ich bin die Beste drin. Also somit habe ich mich so zeigen können, wie ich bin, ja, auch von meiner privaten und weiblichen Seite, und das hat dann total gut funktioniert. Also ja, den Ehrgeiz habe ich noch immer nicht ganz abgelegt, aber ich glaube, ein bisschen darf man sich eh behalten, weil ich habe nach wie vor Ziele und Vorstellungen, und ja, aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch wie früher, wie ich Rennen gefahren bin.
Dancing Stars, da wollte man natürlich auch noch drüber reden, über Michaela Kirchgasser, die sich jetzt versucht als Dancing Star. Schaust du noch ein bisschen? Holt sie sich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp? Deine Zeit ist zwar schon länger her, aber trotzdem.
Nein, ich glaube, die Michi braucht keine Tipps, weil die tanzt super. Also ich finde, sie macht das sehr gut. Es schaut wirklich super schön aus und ich weiß, es ist nicht leicht. Weil, ja, das ist eine Choreografie, die man einstudiert und trotzdem, man möchte ja schon gut umkommen. Ich finde immer, wenn Männer mitmachen, dann sagt man immer, na schau, wie nett, wie der sich bemüht und wenn er dann nicht so gut tanzt, dann schätzt man es trotzdem, dass er teilnimmt.
Drückt man zwei
Augen zu. Ja, genau, dann sagt man aber trotzdem sympathisch. Aber bei einer Frau schaut man schon ein bisschen, ja, eigentlich fast ein bisschen kritischer hin und ich glaube, der Michi geht es so ähnlich wie wir damals, dass er sich denkt, na, du möchtest dich schon gut präsentieren. Und das macht sie. Ich finde, sie macht das großartig. Ja, aber das habe ich gewusst, dass das ein Format ist für Sie. Mhm. Ja.
Es gab schon viele Eckpunkte, die wir besprochen haben in deiner Karriere, in deinem Leben. Aber wenn du auch das rückblickend betrachtest, Dancing Stars vielleicht inklusive, was hat dir dieses praktische Leben sozusagen mitgegeben auf deinem Weg, jetzt auch im Vergleich zu dem, was man vielleicht an schulischer, an anderer Ausbildung mitbekommt? Was hat der Sport dir gegeben,
es für das, was du jetzt Schule, machst. Ja. Ich habe schon so das Gefühl, dass wenn man Sport betreibt, und das fange ich schon ganz früh an, ob man jetzt irgendwo beim Verein, ob man Fußball spielt, Tennis spielt, egal was man macht, egal wie einen Sport man betreibt, wenn man Kinder und Jugendliche zum Sport bringt, es werden viele Themen, Werte spielerisch vermittelt, ob das jetzt Disziplin ist, Pünktlichkeit oder das Gemeinsame, das im Team, auch wenn es ein Einzelsport ist, trotzdem muss das Ganze im Team funktionieren. Also man kriegt das schon gut mit. Und dann natürlich, ich glaube, ich habe jetzt vor kurzem gerade einmal über das gesprochen, was es ausmacht. Was es ausmacht, dass man erfolgreich ist oder dass man langfristig gesehen erfolgreich ist. Und wenn man eins nennen müsste, und da bin ich schon ein bisschen auf das gekommen, es ist das Durchhaltevermögen. Mhm. Es ist das nicht aufgeben, das Weitermachen, wenn es nicht so läuft. Weil man kriegt da so viel mit. Es hat ja jeder Sportler auch mal schlechte Phasen. Vielleicht läuft es privat einmal nicht so. Also das ist immer ganz ein normales Leben. Die gehen halt nur in der Früh trainieren, wo andere in die Arbeit gehen. Und es ist halt schon mit dem, dass man sehr stark nach außen präsent ist, ja, geht es halt darum, dass man sich dann einigermaßen gut gibt oder präsentiert. Aber trotzdem, für mich ist es langfristig gesehen wichtig, dass man das Durchhaltevermögen hat, dass man, wenn man die Vorstellung hat, wenn man so einen Traum hat und dann vielleicht auch noch das Talent mit in die Wiege gelegt kriegt, das ist ein Riesengeschenk. Wenn man das nutzen kann, dann kann ganz viel Großes entstehen. Braucht ein bisschen Glück dazu, das auf alle Fälle, aber trotzdem, man kann mit einem starken Willen ganz, ganz viel erreichen. Und ich glaube, das sollte man den Kindern und Jugendlichen mitgeben, dass alles möglich ist, weil früher hat es auch keiner geglaubt, wenn man im Kindergarten sagt, das habe ich anscheinend gesagt, ich wäre Weltmeisterin, dann lächelt man. Aber warum soll das nicht passieren? Warum soll man nicht Astronaut werden? Warum soll man nicht Bundespräsident oder was auch immer, wenn man große Ziele hat? Und es finde immer, wir sollen das die Kinder und die Jugendlichen einfach lassen. Die sollen groß denken. Wir fangen eh viel zu früh an, uns selber einzuschränken. Und das ist die Message, die ich ganz gern mitgebe, dass doch alles möglich ist, dass man alles machen kann.
Wäre das noch was für dich? Bundespräsidentin oder Astronautin?
Wer weiß, ja. Nein, Astronautin eher nicht. Also das glaube ich, zu denen ist
die erste Frau am Mond. Nein,
ja, aber zu denen ist da viel zu schön, also da würde es mir glaube ich nicht gefallen.
Alex, du hast 17 Jahre durchgehalten, um auf das Durchhaltevermögen zu kommen, 17 Jahre durchgehalten im Weltcup. Auch das gibt es heutzutage nicht mehr so oft. Man hat irgendwie das Gefühl, die Zeit wird schnelllebiger. Werden die Karrieren vielleicht auch kürzer, die Zeit intensiver, wenn ich jetzt auch an Marcel Hirscher zum Beispiel denke? Ist das noch mehr als früher?
Nein, gerade Marcel möchte ich ein bisschen ausnehmen aus dem Ganzen. Für mich ist der Marcel eine absolute Ausnahmeerscheinung. Also was ich am meisten immer bewundert habe, das Körperliche ist das eins, aber das Psychische, den Leistungsdruck über so viele Jahre, das auszuhalten, das Zweiter werden nicht mehr genug ist. Das ist der eigene Anspruch so, natürlich auch der Anspruch von außen, den Druck, den muss man standhalten und ich finde, sie mal da im Gesamtweltcup zu gewinnen, das ist, ja, das ist schon nochmal gut, das zum Marcel, aber sonst.
Aber es ist schneller geworden, diese schnell Phase, ist es intensiver vielleicht auch.
Was ich schon das Gefühl habe, ist, wir haben ein bisschen das Glück gehabt, jetzt sage ich ganz bewusst Glück, bei uns hat es die sozialen Medien noch nicht gegeben und es war dann erst im Entstehen, wie ich aufgehört habe, 2008, Und da hat man zumindest zwischenzeitlich einmal ein bisschen Ruhe gehabt. Also ich habe nicht permanent irgendwie posten müssen, was ich gerade mache oder wie klasse ich bin, sondern ich habe, wenn ich dann Pause gehabt habe, habe ich Pause gehabt. Und jetzt ist ja natürlich alles mit Management und Pressebetreuer. Es ist unglaublich eben professionell geworden. Das heißt jetzt nicht, dass wir weniger trainiert haben. Das würde ich nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir weniger riskiert. Also es war immer schon sehr intensiv. Aber von außen, das Ganze ist viel anspruchsvoller waren an den Athleten. Jetzt reicht es nicht mehr, dass du nur ein Rennen gewinnst, dazu ist auch noch gut ausschauen und eloquent sein und die besten Interviews geben. Also es wird schon viel verlangt von der Marke, die dann da steht. Es wird oft gar nicht nur die Person sehen, sondern es wird dann irgendwann eine Marke und da stehen sie schon ordentlich unter Strom und ich glaube, dass das in Summe mehr Substanz kostet und durch das auch manche Karrieren eben früher zu Ende gehen, als wie es bei uns früher war.
Wir wissen jetzt, Astronautin möchte sie nicht mehr werden. Aber Alex, du hast eine Aufgabe, die uns in den letzten Wochen auch publik wurde oder bekannt wurde. Du bist WM-Botschafterin für Saalbach-Hinterglemm, die Weltmeisterschaft 2025. Mhm. Wir haben die Vergabe ja live übertragen, geht oder ist nach Saalbach vergeben worden. Ja, wie hast du diesen Moment erlebt, den Moment der Spannung auch, den Moment der Vergabe? Was heißt das auch für den Skisport in Salzburg, auch für den Nachwuchs?
Also ich war schon ganz, ganz lang nicht mehr so nervös. Das war also die Minute, der, ich sage bewusst, das war, so, glaube ich, so eine knappe Minute der Bekanntgabe. Ja, da habe ich ordentlich gezittert. Gezittert deswegen, ich war mir zwar im Vorfeld, ich habe gesagt, ich war mir ziemlich sicher, dass wir es kriegen. Ich hätte es aber auch nicht verstanden, wenn es anders gewesen wäre. Aber trotzdem, auch wenn man sich ziemlich sicher ist, mir hätte es einfach so wahnsinnig laut getan, weil ich merke, was da dahinter ist. Also für mich, seitdem ich das für Saalbach machen darf, darf ich ganz wunderbare Erfahrungen machen, wie Menschen den Skisport leben, im Hintergrund. Was heißt im Hintergrund? Aber wenn ein Skiort hergeht, weil Saalbach, man muss jetzt sagen, ist einer für mich die Skiregion in Österreich oder vielleicht sogar auf der gesamten Welt, die ganz viel richtig machen. Und da stellen wir schon manchmal die Frage, warum brauchen die das eigentlich? Mhm. Die sind bekannt, die sind super besucht, das läuft alles hervorragend. Und da so ein großes Herz für den Skisport, auch für den Rennsport zu haben, auch für den Nachwuchs, weil die machen so viel für die Kinder und für die Jugendlichen, das ist für mich dann umso höher einzuschätzen. Und darum finde ich, haben sie es so verdient, dass man gratis dort trainieren kann, egal aus welcher Nation das man ist. A, B, C-Teams, das hat er sonst keiner. Eine permanente Speedstrecke. Also das ist, sie machen eben sehr viel für den Rennsport und durch das habe ich mich einfach für meine Saalbacher so gefreut, dass wir das gekriegt haben, weil sie es mehr wie verdient haben. Und ich glaube, die Stimmvergabe, wir haben ja 12 Stimmen gekriegt und die anderen haben sie jeweils selber gewählt, die haben eine Stimme gehabt. Das war schon, ich glaube, schon ein Zeichen der Wertschätzung und es hat viel mit Respekt da gehabt und das habe ich ihnen ja von Herzen gegönnt und für mich als Botschafterin, ja, wie gesagt, ich war ganz selten so nervös und ich habe mich auch schon ganz lange nicht mehr so gefreut.
Da spannt sich der Bogen, wir haben das eh schon besprochen am Tag der Vergabe, aber 1991 warst du mit dabei, zumindest als Vorläuferin bei der Weltmeisterschaft, bei der Sonnenweltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Kannst du dich an diese Aufgabe noch erinnern damals?
Ja, das kann ich mir erinnern. Damals die Dorfmeister, Michi Dorfmeister, und ich habe zur Belohnung, weil wir im Europacup so gut gefahren sind, ja, dann haben wir nach Saalbach fahren dürfen. Haben sie uns kurzfristig angerufen und gefragt, ob wir nicht Vorläufer fahren wollen. Und natürlich ist das Heim-WM und überhaupt Weltmeisterschaften weg vom Europacup, das war, ja, es war großartig. Also eine sensationelle Erfahrung.
Da knüpfe ich gleich an. Es war eine Weltmeisterschaft, die ja im Zeichen vieler österreichischer Athleten gestanden ist. Rudi Nierlich, Stefan Eberharter, der da plötzlich auferstanden ist und zugeschlagen hat, Petra Kronberger natürlich. Waren die Stars von damals auch für dich schon so die Motivation auch, da will ich hin? War das Gefühl damals da?
Das war damals auch die ganz große Zeit von Petra Kronberger. Und ja, da habe ich viele Heroes gehabt im österreichischen Team. Und ich denke noch an den genialen Vorstil von Rudi Nierlich.
Uli Meier nicht zu vergessen,
genau,
natürlich.
Ja. Wo man teilweise schon Carving-Schwünge gesehen hat, eben beim Rudi, das ja der Zeit voraus. Oder da war das österreichische Team, finde ich, so, wie nennen, imposant und eindrucksvoll, dass wir die jüngere Generation, wir haben da aufgeschaut und natürlich ist es dann eine ganz große Ehre, wenn man dort zumindest mal Vorläufer fahren darf. Und wenn man dann die WM-Luft schnuppern darf. Klar war das dann das ganz große Ziel. Da möchte ich irgendwann nicht nur mitfahren, sondern auch meine Medaille machen, weil das Wetter war perfekt, ich habe die Kulisse miterlebt und das ist ja schon toll. Und da hoffe ich natürlich jetzt auch durch die WM in Saalbach 2025, dass viele Junge genau dasselbe Ziel haben. Dass sich das vielleicht sogar schon ausgeht, dass man sich in welcher Art und Weise auch immer, dass man es miterleben kann, vielleicht teilnehmen kann dran oder vielleicht sogar Medaille machen. Eine Heim-WM ist schon, ja, etwas ganz Besonderes. Das ist ja Österreich, ich sage Österreich-Rennen, das ist eine ganz eigene Kulisse, das kann man kaum beschreiben. Also wenn man da nach Frankreich oder sonst wo fährt, ist es auch schön. Aber bei uns, die Stimmung, die ist halt einzigartig.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben über die Leidenschaft zum Skisport gesprochen. Du hast aber auch die Leidenschaft zur Gastronomie in den letzten Jahren entwickelt. Wir wissen, jeder weiß das als Gast oder auch als Gastgeber, dass dieses Jahr ein ganz, ganz schwieriges Jahr ist. Wie geht's dir da persönlich auch als Unternehmerin in Corona-Zeiten?
Ja, bei uns kommt dazu, wir sind im letzten Herbst, also im November, von Liefering auf den Ursulinenplatz gewechselt mit dem Genussprojekt. Und klar, es ist schon eine Challenge. Das muss man schon sagen. Es ist aber dann auch wieder so, wir haben so viele liebe Leute und wir haben gesagt, unser Zielpublikum oder unsere Zielgruppe sind eh die Einheimischen. Also es geht gar nicht so darum, dass wir jetzt sagen, wir vermissen die. Oder es ist so ausschlaggebend, dass die Touristen nicht vor Ort sind, sondern vielmehr, ich glaube, das, was wir wieder brauchen, ist das Umgängliche, das, dass man vor die Tür geht, einfach wo einkehrt, ohne dass man Masken braucht, ohne dass man das Gefühl hat, hoffentlich ist der Tisch desinfiziert. Das macht man natürlich eh alles, aber trotzdem, es fehlt ein bisschen das, ja, das Leichte. Und das kriegen wir natürlich schon ein bisschen zu spüren. Wobei, jammern da mal auf keinen Fall. Wie gesagt, wir sind super happy mit den Gästen, viele Stammgäste, die wir haben. Aber es ist derzeit schon für ganz viele, ja, es ist eine große Herausforderung und sofern man es schafft, flexibel zu bleiben, glaube ich, kann man viel richten. Aber es sind schon wirklich ganz, ganz viele Unternehmen und Betriebe, die eben vom Tourismus abhängig sind und die da man wirklich laut, weil man ist im Grunde machtlos.
Als Unternehmerin hast du aber auch natürlich Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie schwierig ist es, die Leute bei der Stange zu halten, um es mal einfach so zu sagen, wie es ist, im Unternehmen zu halten, auch die Sicherheit zu geben, das wird was in den nächsten Wochen, Monaten, ihr könnt auf uns vertrauen oder es andersrum, es wird schwierig?
Na, für uns ist schon wichtig, dass wir das ausstreuen, dass es wieder passen wird. Also es ist, wie gesagt, wir wollen auch jetzt nicht jammern, weil man nimmt die Herausforderung eh an. Und Ziel ist natürlich, dass man das Team halten kann. Weil ich gehe schon davon aus, warum, auch wenn jetzt von mir aus die Sperrstunde etwas früher ist, dass die Menschen unterwegs sind und gern was essen gehen, was trinken gehen. Und da brauche ich ein Team, das gut ist. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt machen wir alles anders. Spätestens, wenn es dann wieder geht Richtung Advent hin, sehe ich das ganz positiv. Es wird schon eine besondere Zeit. Ich glaube auch, dass uns Corona schon noch eine Zeit lang begleiten wird. Wir werden umgehen damit und wir werden das auch annehmen. Aber trotzdem, man kann jetzt nicht alles so quasi schlecht reden. Es ist anders und wir versuchen natürlich schon, eben, dass wir unsere Leute gehalten, weil dann brauchen wir sie auch wieder. Es gibt ja irgendwann einmal die Zeit nach Corona. Irgendwann hat das Ganze ein Ende und ja, da freue ich mich schon. Ich glaube, da freuen sich schon ganz viele drauf, aber ich bin aber auch realistisch genug, dass ich sage, es wird noch ein bisschen dauern, aber bis dorthin machen wir einfach. Ich glaube, wenn jeder halbwegs normal tut, mit Hausverstand, mit Respekt, ich glaube, dass das Ganze auch mit Respekt da hat, dass man ein bisschen einen Abstand hat, dann muss man, glaube ich, gar nicht immer alles zu Tode diskutieren. Entschuldigung, wenn ich es so formuliere, aber manchmal ist es echt schon fast ein bisschen mühsam. Wir machen eh. Ich glaube, jeder von uns tut und schaut, dass es irgendwie weitergeht. Und ich glaube, ja, da kommt wieder das Durchhaltevermögen ins Spiel. Gell?
Wir beschließen unser feines Radio Salzburg-Café, wie ich finde, mit vielen Erinnerungen, mit dem Ausblick, vielleicht auch noch mit dem letzten und kurzen Blick in deine Heimat, Abtenau. Wie sehr bist du damit noch verbunden? Wie oft bist du noch daheim?
Ja, schon immer wieder. Also ich fahre sehr gern nach Abtenau. Meine Familie ist ja noch in Abtenau, also auch meine Geschwister leben dort und mit Nichten, Neffen, also schon regelmäßig. Mama, Papa besuchen natürlich. Teilweise fast ein bisschen zu wenig. Ich glaube, da geht es mir wie ganz vielen anderen, die dann sagen, es fehlt ein bisschen die Zeit, aber nein, da nehme ich mir die Zeit immer wieder. Ich bin schon sehr, sehr heimatverbunden. Gut, ich lebe jetzt schon seit 2005 in Salzburg-Stadt, wo ich mich unglaublich wohlfühle. Genieße es aber auch, dass ich das Privileg habe, dass ich immer wieder nach Abtenau oder in die Berg fahren kann oder an die Seen. Also darum sage ich, wir leben ja so, wie es da ist, eben Paradies. Und gut, wenn das Elternhaus 50 Kilometer entfernt ist, dann ist er nicht ganz so weit, das geht gerade noch. Und somit schaue ich schon, dass das passt. Vor allem, ich finde, wenn man das Glück hat, dass man eine Familie hat, wo es sehr gut funktioniert, dann soll man das auch genießen und würdigen. Und darum fahre ich nach wie vor gerne rein.
Wie stark ist das noch da, so die Erinnerungen an den Karkogel, an die Sonnenhängen ab, den wo du vielleicht die ersten Schwünge unternommen hast?
Ja, spätestens Weihnachten, wenn der Papa immer wieder die alten Geschichten dazu gehört. Dann denken wir drauf, es ist schon klar, ich bin dort aufgewachsen und es gibt schon viele witzige Situationen. Man braucht ja nur schauen, was Kinder so machen. Und da war ich halt auch, ich würde es so sagen, oder wie formulieren, eine wilde Hen. Wie ich klein war. Und ich glaube, sie haben einiges zum Tag gehabt mit mir. Und das erzählt halt der Papa dann ganz gerne. Aber es ist natürlich, man hat schon ganz eine starke Verbindung zu dort. Also ich habe schon zu dorthin, wo ich aufgewachsen bin. Und der Karkogel, ich fahre ja nach wie vor gerne heim, meine Skifahren.
Wie viele Chancen sozusagen gibt es da auch Abtenau als Skigebiet? Wie schwierig ist es auch in Zeiten wie diesen, so ein lokaler Skibetreiber zu sein, losgelöst von den Großen in der Umgebung?
Also wie ich es mitverfolge, leicht ist es nicht. Aber ich finde es umso wichtiger. Die kleinen Skigebiete finde ich spezieller, wenn es geht, da muss man gar nicht mal so groß nach außen denken, sondern es geht auch darum, es sollen die Kinder die Möglichkeit haben, dass sie daheim Skifahren lernen. Ich finde, es wäre wirklich schlimm, wenn in Abtenau kein Lift da wäre. Jetzt haben wir Weltmeister mit David Zwilling, mit mir, dann mit Matthias Lanzinger, wirklich Erfahrung, die Skifahrer. Und dann, wenn man dann diskutiert darüber, ob ein Lift Sinn macht, dann habe ich oft wenig Verständnis dafür. Es geht mir in erster Linie darum, mein kleinster Neffe, der ist jetzt 3 und der Elias soll die Möglichkeit haben, dass er in Abtenau Skifahren lernt. Und ich glaube, da geht es ganz viel Familien so und dafür stehen wir ja auch. Und es ist ein Familienskigebiet und wir merken schon auch, dass zum Beispiel aus dem Raum Salzburg-Stadt viele kommen. Das ist natürlich große Skigebiete wie Salbach, Flachau, wie hervorragend. Ich bin stolz auf das, was wir haben im Salzburger Land. Aber die Kleinen sollte man nicht vergessen dabei. Die sind ganz, ganz wichtig, speziell regional gesehen. Und darum hoffe ich, dass sie eben da schon, ja, das ist auch so beibehalten. Es gehört auch für mich, ja, es ist ein Stück weit Tradition. Tradition und Kultur. Und darum darf man auf die nicht vergessen.
Ein schönes Schlusswort von Alexandra Meisnitz. Ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir und uns allen einen tollen Winter, dass wir das Skifahren auch in Zeiten wie diesen so richtig genießen können. Es gehört irgendwie zu Salzburg, zu Österreich dazu, ist sowas wie ein Kulturgut.
Unbedingt, also ohne Skifahren. Eben, wie gesagt, es ist Tradition. Danke, Christopher.
Schönen Dankeschön. Tag noch.